Mode soll Spaß machen. Das sagt jedenfalls die Textilbranche. Wir sollen neue Trends ausprobieren und aktuelle Designs in den Geschäften oder online entdecken. Doch wer heute immer noch das Shoppen von Kleidung als sein Hobby betreibt, der oder die hat in den letzten Jahren nicht ganz so gut aufgepasst, denn mit unserem übermäßigen Modekonsum treiben wir auch den Klimawandel voran. Immerhin 5% der weltweiten Treibhausgasemissionen werden durch die Textilindustrie ausgelöst. Jahrelang scheint es so, dass die Modehersteller es stoisch ignoriert haben. Aber jetzt kommt endlich doch etwas Bewegung in die Branche und auch viele große Modemarken ziehen mit. Juliane Neubauer gibt uns Einblicke in die Branche und stellt uns die internationale Initiative für klimafreundlichere Kleidung von der UN vor.
Mission Energiewende, der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem WWF.
Moin Juliane.
Hallo.
Bevor wir jetzt über die Charta der UN sprechen, vielleicht kannst du noch mal kurz ein paar Fakten zur Textilindustrie liefern, die uns die Tragweite noch etwas klarer machen. Es scheint ja doch alles ziemlich komplex und irgendwie verworren zu sein.
Klar, das kann ich machen. Tatsächlich ist die Branche der zweitgrößte CO2-Verursacher noch vor dem Auto-, Schiff- und Flugverkehr. Das liegt zum einen natürlich daran, dass die Menschen auf der Welt mehr werden und die wollen natürlich dann auch was anziehen. Aber problematisch ist vor allem der Umgang und die fehlende Wertschätzung von Kleidung, vor allem in der westlichen Welt. Wenn man überlegt, dass 60% der Kleidung innerhalb eines Jahres nach dem Kauf schon im Abfall landet, das ist einfach Verschwendung von Ressourcen. Gerade die Produktion der Faser ist übrigens schon besonders energieintensiv. Baumwolle braucht sehr viel Wasser und auch synthetische Textilien wie Polyester zum Beispiel sind energieintensiv in der Produktion. Grundstoff bei Polyester und ähnlichen synthetischen Textilien ist ja im Grunde Rohöl. Und die Herstellung von synthetischen Textilien hat sich in den letzten 30 Jahren verdreifacht. Das heißt, wir tragen eigentlich immer mehr Rohöl auf der Haut, sage ich manchmal so ein bisschen polemisch. Und wenn man einen billigen Pullover aus synthetischen Fasern wegschmeißt, ist es im Grunde auch nichts anderes, als wenn man zig Plastiktüten wegschmeißt. Und zumindest bei den Plastiktüten, da haben wir ja jetzt schon seit einer Weile angefangen umzudenken.
Ja, und du beschäftigst dich ja auch schon länger damit, wie man gerade merkt, diese Masse an Informationen und dich interessiert halt, wie Menschen nachhaltiger in ihrem Umgang mit Kleidung werden können. Was sind denn so für Beispiele oder was gibt es für Beispiele, wo die Industrie etwas rücksichtsvoller mit Ressourcen geworden ist?
Also gibt es mittlerweile einige Beispiele, die auch seit Jahren sich schon etabliert haben. Die haben sich meistens auf das Recycling von Rohstoffen fokussiert. Ziemlich erfolgreich und bekannt sind mittlerweile Rucksäcke oder auch Fließjacken aus PET. Ich nenne jetzt keine Marken, aber es gibt zum Beispiel so Rucksäcke mit so Punkten, aber wahrscheinlich haben einige den auch schon gesehen. Ich habe immer wieder die Frage gehört, ob es nicht genauso energieaufwendig sei, aus PET-Flaschen einen Rucksack herzustellen, als jetzt aus primären Rohstoffen, sei es zum Beispiel Rohöl oder auch eine Naturfaser. Nein, es ist tatsächlich nur ein Bruchteil des Energieaufwands. Allein durch die Gewinnung des primären Rohstoffs und auch der Transport spielt eine Rolle. Dadurch wird eben dieses Produkt aus dem neuen Rohstoff immer energieaufwendiger sein, als wenn man eben ein Produkt aus Recyclingmaterial herstellt. Hier ist übrigens auch noch interessant, dass bisher relativ viele recycelte PET-Flaschen aus Asien kamen. Das heißt, hier ist natürlich dann auch wieder Transport im Spiel, den wir eigentlich vermeiden sollten. Aber ganz viel ist in der nachhaltigen Modebranche in Bewegung. Habe ich gerade in diesem Jahr und auch im letzten in vielen Gesprächen erfahren, dass man eben versucht, viel mehr auch PET-Plastikmüll hier aus unserer Nähe zu gewinnen oder zu benutzen für die Recyclingprodukte. Interessant finde ich übrigens auch noch Materialien aus anderem Abfall, der sonst auch einfach weggeworfen würde. Zum Beispiel gibt es Leder aus Ananasblätter, also Ananasabfall oder auch aus Apfelabfällen. Und man sieht es, diesen Ledertaschen oder auch Schuhen habe ich gesehen, man sieht es denen wirklich nicht an. Und nein, sie riechen leider nicht mehr nach Ananas oder Apfel.
Das wäre genau meine Frage gewesen, Juliane. Aber es ist ja auch super, diese PET-Rucksäcke in meinem Freundeskreis. Auf einmal sind da irgendwie 5 solche Sachen aufgeploppt und man sieht, das ist auf jeden Fall ein Trend. Aber ich glaube, es sind immer noch eher die kleineren Modelabels, die sich dafür einsetzen oder auf so kreativere Ideen kommen. Aber wir haben ja am Anfang auch versprochen, dass jetzt die großen Modemarken und Modelabels so langsam damit anfangen, sich um Klimafreundlichkeit zu bemühen. Was ja aber auch verdammt wichtig ist, weil die Größeren haben natürlich sofort einen größeren Einfluss.
Das stimmt absolut. 2018 hat die UN die Fashion Industry Charta for Climate Action gestartet. Keira Shetty ist als UN-Botschafterin für nachhaltige Mode unterwegs und ich habe sie bei der Messe für nachhaltige Mode in Berlin getroffen. Und nach ihren Beobachtungen in den letzten 1,5 Jahren ist sie immer noch optimistisch, dass die Industrie sich maßgeblich ändern wird.
Ich bin sehr hoffnungsvoll. Bei Veranstaltungen wie diesen sehe ich, dass es mittlerweile so viele Menschen gibt, die es anders machen wollen. Sogar auf Profit verzichten für das große Ganze. Die Nachhaltigkeit, die wir jetzt extrem dringend brauchen.
Die Charta für Klimaschutz haben alle 193 UN-Staaten mitentwickelt und unterschrieben. Und darin verankert sind Ziele, die bis 2030 erreicht werden sollen. So sollen unter anderem 30% der Treibhausgasemissionen reduziert werden und vorwiegend auch erneuerbare Energie bei der Produktion zum Einsatz kommen und ein Kreislaufsystem für die Produkte entstehen. Das heißt Fasern, die eben recycelt werden können.
Das klingt alles sehr engagiert und ambitioniert, aber ist das nicht freiwillig?
Das ist leider, wie du sagst, freiwillig. Also keine der Ziele sind bindend. Dennoch glaubt UN-Botschafterin Keira Shetty an ein gutes Ergebnis.
Die Modeindustrie ist sehr einflussreich mit einem jährlichen Umsatz von rund 2,4 Billionen Dollar. Und 60 Millionen Arbeitnehmern. Bei dieser Größe sind die Auswirkungen schon enorm, wenn wir nur im Ansatz etwas bewegen.
Zig multinationale Textilunternehmen haben sich der UN-Charta angeschlossen, darunter zum Beispiel Levi's, die H&M-Gruppe und Esprit.
Also es ist ja schon mal ganz gut, dass jetzt auch die großen Unternehmen Interesse daran zeigen und aktiv werden. Aber kann man schon sagen, ob es funktioniert? Gibt es denn schon Ergebnisse, die zeigen, dass sich etwas verändert?
Also ich bin mir noch nicht ganz so sicher, denn natürlich sind vor allem die dabei engagiert, die auch vorher schon unabhängig von der Charta bemüht waren, ihre Produktionsbedingungen zu verbessern. Zum Beispiel hat auch der amerikanische Outdoor- und Schuhgigant Timberland die Charta unterzeichnet. Zachary Angelini, Umweltbeauftragter des Unternehmens, findet die UN-Charta vor allem als Kooperationsplattform für die Modeindustrie sehr hilfreich.
Es ist eine sehr gute Möglichkeit, sich gemeinsam als Branche so schnell wie möglich in die richtige Richtung zu bewegen. Man kann seine Innovationen und Daten teilen und gemeinsam offene Fragen klären und bereits vorhandene Initiativen stärken. Wir versuchen, so effizient und effektiv mit unserer Arbeit wie möglich zu sein.
Schon seit 1992 investiert das US-amerikanische Unternehmen in Nachhaltigkeit. Umweltfreundliche Lederproduktion und Einsatz von recycelten Materialien gehören da zum Beispiel zur Strategie.
Ich kenne auf jeden Fall die Schuhe von Timberland. Die scheinen aber auch eher so ein Trendprodukt zu sein. Aber dass die nachhaltig produziert werden, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
Das macht die Marke hier eben auch besonders interessant. Ohne jetzt zu sagen, oh, die machen alles richtig und jeder soll jetzt diese Schuhe kaufen. Aber dieses Beispiel zeigt einfach, wie sich der Markt auch verändert hat. Ich wusste nämlich auch nicht, dass Timberland jetzt unbedingt mit Nachhaltigkeit irgendwas zu tun hatten. Zachary Angelini sagt, das hat auch etwas mit dem Markenimage zu tun gehabt natürlich. Nachhaltig, Bio, Öko galt einfach lange nicht als cool und die Nachhaltigkeit begann damals in den 90er Jahren im Übrigen auch nicht mit ökologischen Maßnahmen, sondern eher mit Personalentscheidungen, dass eben die Angestellten Teile ihrer Arbeitszeit für gemeinnützige Projekte in ihren Kommunen nutzen durften. Und erst später kamen dann diese ökologischen Aspekte dazu. Das hat vor allem mit Sinnhaftigkeit im Leben und auch in der Arbeit zu tun, die sie eben ihren Angestellten und sich selber wahrscheinlich auch bieten wollen. Heute kommuniziert das Unternehmen viel offener, weil es zeitgemäß ist, dass es Nachhaltigkeit einbezieht, aber auch um die Konkurrenz zu sensibilisieren.
Wir schaffen ja auch eine Nachfrage. Unternehmen versuchen, ihr Produkt cool aussehen zu lassen. Und ich finde, wir haben eine Verantwortung, aber auch die Möglichkeit, Nachhaltigkeit in coole Produkte einfließen zu lassen, einen angemessenen Preis dafür zu finden und den Konsumenten einzuladen, uns auf dem Weg zu begleiten.
Neben den Konsumenten und Produzenten muss aber natürlich auch die Politik mitspielen.
Und wenn du da schon die Politik mit ins Spiel bringst, Juliane, muss ich an den grünen Knopf denken. Das war ja auch eine Riesendebatte und Diskussion. Der grüne Knopf soll jetzt hier in Deutschland nachhaltige Mode kennzeichnen. Den gibt es aber jetzt schon einige Jahre. Kann man sagen, es ist ein Erfolgsmodell?
Nicht direkt. Die Idee ist nicht schlecht. Es geht im Prinzip ja darum, dass jedes Modeunternehmen sich schrittweise verbessert. Das heißt, nicht von heute auf morgen alles 100% perfekt macht, sondern nach einer Rahmenrichtlinie festgelegten Strategie handelt. Hier gilt das, was Kira Shetty von der UN auch gerade schon gesagt hat. Wenn viele ein paar Schritte gehen, ist es immer noch besser als Stillstand. Aber ob das reicht, um der Klimakrise angemessen zu begegnen, wage ich zu bezweifeln. Wichtig wäre auch das Lieferkettengesetz zum Beispiel, das uns mehr Transparenz über die Produkte, die wir kaufen, verschaffen würde. Entwicklungsminister Gerd Müller, der ärgert sich über den Gegenwind der Opposition.
Es ist einfach inakzeptabel, dass wir immer noch Menschenrechtsstandards in Lieferketten wie Textil nicht umgesetzt haben. Wir brauchen einen Bewusstseinswandel, eine große Bewegung.
Juliane Neubauer hat mit Gerd Müller und der UN-Botschafterin Kira Shetty gesprochen und über die Bewegung der deutschen und internationalen Modebranche berichtet, die sich scheinbar mindestens langsam auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit macht. Juliane, zum Abschluss nochmal. Trägst du selber Sachen, die aus recycelten Stoffen hergestellt worden sind?
Ja, tatsächlich diverses, von Strumpfhosen, auch über Rucksäcke bis Secondhand-Kleidung ist für mich auch recycelt. Mhm. Wenn jemand was ablegt und es jemand anderem zum Kauf oder zum Tausch anbietet, ist es ja auch im Grunde nicht weggeworfen, sondern so ein bisschen wie ein recyceltes Leben. Ich versuche da schon drauf zu achten, aber ich bin auch der Meinung, niemand muss da hundertprozentig sofort in die Nachhaltigkeit einsteigen. So viel wie möglich, würde ich sagen.
Dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du dich damit auseinandergesetzt hast und uns mit deinen super Fashion-Fakten hier die mitgeteilt hast. Vor allen Dingen das mit dem Ananas-Leder, das werde ich auf jeden Fall nochmal nachforschen. Und damit war es das auch schon mit der Mission Energiewende für diese Woche. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da schauen wir uns die linke und linke Gruppierung genauer an und wollen herausfinden, was diese so klimapolitisch fordern. Weil bei den ganzen Debatten über den Klimawandel fallen die gerne mal hinten runter. Ich bin gespannt, was da rauskommt und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder zuhört. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch einfach diesen Podcast. Und wenn euch Themen einfallen, die spannend sind oder euch Fragen schon eine Weile beschäftigen, dann schreibt mir gerne eine Mail an klima@detektor.fm. Ich freue mich über eure Themenvorschläge oder wenn es einfach nur Feedback ist, immer her damit. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich bin Sophie Rauch. Macht's gut.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem WWF.